Punk. Auf punkrockersradio.de.
Hallo zusammen, ihr Punkrockers Radio. Die Sendung heißt Kopfpunk und wir haben heute zu Gast aus Osnabrück die fantastischen Düsenjäger. Hallo Torben und hallo Tobi.
Ja, hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Sehr schön, euch hier auch mal in der Sendung zu haben. Eure Situation war früher anders. Ich habe ein paar Internetrecherchen gelesen. 2001 wusste man euch nicht zu vergleichen, außer mit Muff Potter. Das wäre mir ja tierisch auf den Sack gegangen, ausgerechnet mit Muff Potter verglichen zu werden. Wie war das für euch so?
Also ehrlich gesagt ging mir das nicht so auf den Sack. Ich finde, Muff Potter früher zumindest war eine gute Band und ich fand es ganz sympathisch, damit verglichen zu werden. Ich meine, wie das letztendlich hinhaut, ob da wirklich Vergleiche sind, keine Ahnung, aber ich fand es jetzt nicht nervig.
Also. Tobi, bei dir?
Also ich fand das jetzt nie schlimm. So, also früher vor allem fand ich auch, dass das so einigermaßen passt. Also wenn man eine Schublade aufmachen will, dann ist das schon letztendlich die. Mhm. Und das ist ja auch immer schwierig, über Musik zu schreiben, wenn man keine Schublade aufmachen will. Das genau. Ist zwar immer schön, wenn es eben keine Schublade gibt, aber ja, das ist ja völlig normal. Das ist ja üblich, dass man sagt, klingt wie. Und da war Muff Potter auf jeden Fall früher jetzt nicht die schlechteste Adresse.
So viel gab es da in dem Umkreis und in dem ganzen Umfeld nicht. Jetzt gibt es aber viel, viel mehr. Und jetzt gibt es vor allen Dingen den umgekehrten Fakt, dass viele der neuen Bands mit Düsenjäger verglichen werden. Das ist doch alles Wahnsinn, oder?
Naja, gut, das stimmt. Also uns sind auch schon Bands über den Weg gelaufen, mit denen man da mal zusammengespielt hat, die so im Schnitt, was weiß ich, 10 Jahre jünger sind, die einem dann offenbaren, wir freuen uns total, heute mit euch zu spielen. Ihr seid ein großer Einfluss von ja, uns. Ja, so, ja, da ja. Packt man sich erstmal im Kopf und denkt so, echt? Ja, sowas gibt's. Aber gut, ich sehe das halt so, dass irgendwie so dieser deutschsprachige Punkrock, jetzt mal abgesehen vom Deutsch-Punk, irgendwie sowieso in so ein paar Generationen aufgeteilt ist. Also für mich somit die erste Generation ist halt, was weiß ich, Boxhamsters, E80 und diese ganze Geschichten. Dann kam so diese Muff Potter Turbostart-Schiene. Ja, vielleicht auch wir, weiß nicht. Fällt da ja rein, ja, und plötzlich gibt es halt massig von diesen Bands, ne? Also wie Matula, ja, Captain Planet sind ja auch schon ein bisschen länger dabei, ja, und ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen.
Ja, ja, also in letzter Zeit, in den letzten Jahren, also also früher konnte man zwei große Quellen ausmachen, sage ich mal. Ich sag mal, wie Martin Büsser es nannte, die Mönchengladbacher Schule und die Norddeutsche Schule um Jens Rachut.
Ja gut, die habe ich natürlich vergessen, klar. Die gehören natürlich auch noch zu der ersten Generation.
Ne, und ansonsten gab es hier und da mal kleinere Geschichten. Ich meine, Gießen passt da jetzt nicht so prima rein in Norddeutschland und in Mönchengladbach. Ne? Aber ansonsten, das war so eine zentralisierte Geschichte. Anscheinend wurde dann früher überall woanders bloß dieser Proletenpunk gemacht, von dem ich mich ja kritisch distanziere, nicht nur mit der Begrifflichkeit Kopfpunk, die ja schon viele Leute ausschließt und nur ganz wenige da reinlässt, aber wie gesagt, es werden ja immer mehr. Ne? Und habt ihr Affenmesserkampf wahrgenommen?
Ja, wir haben letztes Jahr im Oktober, glaube ich, einmal mit denen gespielt in Zittau.
Stimmt, ihr spielt ja auch wirklich mit so ziemlich jedem, ne? Irgendwie ihr hattet mit.
Das hört sich jetzt an.
Ja, und vor allen Dingen mit ihr spielt mit den geilen Bands, ja? Ihr spielt mit Grisou, ihr spielt mit Klotz, ja? Und ihr habt da einen sehr guten Geschmack, ne? Wer macht da bei euch eure Konzerte? Bookt ihr die selber oder habt ihr eine Booking-Agentur?
Nee, wir machen das schon selber. Also in der Regel buche ich die Konzerte. Wir haben auch zwischendurch mal mit einer Booking-Agentur was gemacht. Wir sehen aber ehrlich gesagt nicht ganz so den Sinn, weil wir kriegen selber genug Anfragen, versuchen dann, und das sind halt so viele Anfragen, dass das sowieso in den Rahmen passt, wie wir das machen wollen. Und mir macht das auch Spaß, das zu machen, und man hat es halt selber in der Hand. Bei einer Booking-Agentur wüsste ich jetzt nicht, warum wir da irgendwie Geld bezahlen sollten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich dachte, vielleicht würde sich Maiwuin da, also Rosi, da irgendwie mit reinhängen und
da hat er in der Regel nichts mit zu tun. Nee. Ja. Also wir kriegen die Anfragen direkt über irgendwie unsere Kontakt-Mail, und dann machen wir das in der Regel so, entweder passt sowieso irgendwas zusammen oder wir kriegen ein, zwei interessante Anfragen und bauen dann noch in eigener Regie was drum zu.
Da Wert drauf bei euren Vorgruppen, Slotbelegungen irgendwie sowas auch zu berücksichtigen, oder geht ihr einfach nur, ey, Klotz, geil, nehme ich, rein damit?
Ja, also ich sag mal so, Vorgruppenslot gibt es bei uns eh nicht. Ich glaube nicht, dass wir je ein Konzert gespielt haben, wo wir bewusst von Hauptband, Vorband oder wie auch immer geredet haben. Sicherlich sehen manche Leute das dann in dem Moment so vielleicht, aber also wir sind eine Band, die halt, wenn jetzt drei Bands an einem Abend spielen, gehen wir immer noch mal hin zu jeder Band und sagen, wie regeln wir das, wer spielt wann. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir irgendwie Headliner sind. Diesen Begriff finde ich ganz schlimm.
Dann schneide ich den raus.
Nee, es ist halt schon so, dass wir natürlich irgendwie Wert drauf legen, dass wir mit den Bands spielen, auf die wir Bock haben. Klar, manchmal spielt man Konzerte, wo man mit reinrutscht, wo auch Bands spielen, die man nicht kennt, was natürlich auch gut ist. Man will ja auch irgendwie mal neue Leute kennenlernen und so weiter. Wir spielen auch sehr, sehr, sehr gerne mit Ami-Bands zusammen, also auch immer mehr. Aber wenn wir irgendwie eine Tour planen, dann überlegen wir schon, wen können wir fragen. Wir werden natürlich auch von anderen Bands gefragt, wollen wir zusammen was machen. Und da gucken wir schon. Und ich finde es sowieso heute, in der heutigen Zeit, gerade im Moment schon wichtig, sich ein bisschen zu informieren, mit wem man da spielt, weil ja doch die Szene gerade so ein bisschen durchwachsen ist mit diversen Deutschrock-Bands, die auch gerne mal im Punk-Kontext auftauchen. Und gerade deswegen finde ich es immer sehr wichtig, im Vorfeld zu wissen, mit wem man da spielt, weil die Gefahr, glaube ich, gerade groß ist, dass man da in Sachen reinrutscht, in die man nicht reinrutschen will.
Ja gut, ihr steht jetzt garantiert nicht auf dem Line-Up vom With Full Force irgendwie drauf, aber ne? Aber ist euch das tatsächlich schon mal passiert, dass ihr mit Gruppen, die gar nicht gehen, irgendwie von dem Veranstalter zusammengemischt wurdet und dann wurde euch irgendwie ein Festival oder ein Gig angeboten mit einer anderen fragwürdigen Band?
Nee, das ist bisher noch nie vorgekommen, aber ich habe neulich mal registriert, dass diese Deutschrock-Szene viel, viel größer ist, als ich befürchtet habe. Und da ist uns das halt aufgefallen, dass man da vielleicht demnächst ein bisschen genauer gucken muss, was das für eine Band ist, wenn man die nicht kennt oder wenn man nichts über die weiß. So. Mhm. Weil man da möglicherweise mittlerweile Gefahr läuft, da irgendwie zusammengesteckt zu werden mit Bands, die Haltung vertreten, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Einfach.
Ja, aber jetzt gerade, wo Torben das erklärt hat, hörte sich das an, als ob das so ein aktuelles Thema wäre, dass ihr da aufpassen müsst, mit wem ihr zusammenspielt.
Nee. Also in der Regel ist es schon so, dass die Veranstalter, die Konzerte mit uns machen wollen, schon reflektiert sind und wissen, was sie da machen.
Meine ich doch, ne? Ist alles eine Soße, oder?
Natürlich, nee, auf jeden Fall. Und deswegen ist es uns wahrscheinlich auch noch nicht passiert. Aber trotzdem haben wir haben da letztens nochmal irgendwie drüber geredet. Also ich hatte eine Anfrage von einem, den ich nicht kannte. Irgendwie, das war ein Laden, der jetzt nicht unbedingt so typisch für uns ist. Und da habe ich mehrmals gefragt, wer spielt denn da mit? Und ich bekam keine Antwort. Und da fiel mir das mal irgendwie so ein, nachher sagst du zu, dann stehst du da und das ist ja irgendwie so ein Quatsch.
Ja,
und dass das halt nicht passiert. Deswegen ist uns das wichtig. Also es ist aktuell nicht wirklich Thema, aber wir machen uns Gedanken darüber.
Ja, okay.
Ich bin da nur drüber gestolpert. Ich habe so ein DIN A5-Fanzine, umsonst Fanzine in die Finger bekommen. Das, ja, aber schon wieder vergessen, wie das hieß. Aber das war ein explizites Deutschrock-Heft. Und da waren nur solche Bands drin, die kannte ich auch alle gar nicht. Und ich habe dann eben ein bisschen recherchiert.
Ja, oh Gott. Angehört.
Das war ganz schnell ganz klar, das ist so volkstümliches Heimat und Deutschland und. So Zeug halt.
Ja, klar.
Das war mir halt nicht klar, dass es da anscheinend eine viel größere Szene gibt, als ich dachte, das sind zwei, drei Bands, so, aber das sind offensichtlich mehr.
Ja, verrückte Geschichte. Ekelt mich auch ein Stück weit an, aber ich finde es prima, dass die Visions da jetzt vor zwei, drei Tagen oder jetzt am Wochenende da eine Reißleine gezogen hat und sich da aus dem Support für dieses Festival rausgezogen hat. Und danach sind ja dann auch Jägermeister und sonstige, wie heißen solche Leute? Sponsoren. Sponsoren irgendwie abgesprungen und anscheinend sind jetzt wohl auch freiwillig abgesprungen. Aber ich lese mir auch nicht jeden Kommentar bei Facebook durch. Ne? Wie geht ihr damit um? Ihr habt euren Blog, ihr habt Blogspot, ihr habt Facebook. Und das ist es, glaube ich. Nee, ihr habt noch diese olle MySpace-Seite.
Oh ja, aber die wird nicht mehr betreut und ich glaube, da ist ja eh keiner mehr. Ja. Ja, wie gehen wir damit um? Also ich glaube, wir nutzen diese Dinge als Infoaustausch irgendwie und als Ankündigung von Konzerten, halt, weil Tobi schreibt mal halt einen Kommentar, wenn wir unterwegs waren. Klar nutze ich sowas wie Facebook auch privat. Es ist halt irgendwie manchmal, ich finde, dass ich das vielleicht, dass ich da auch schon zu sehr reingerutscht bin irgendwie. Aber es ist halt einfach gut für Informationen, für Ankündigungen und so. Dafür macht das wohl Sinn. Also ja. Sonst großartig nutzen wir das nicht. Also es gibt, glaube ich, Bands, die da irgendwie jeden Scheiß, irgendwie der Sänger war gerade kacken und die schreiben das halt. Und das machen wir halt nicht. Also es gibt halt Infos und mal irgendwie ein Foto oder was auch immer und das war's.
Ich habe eben schon mal angedeutet, 2001 habt ihr, soweit ich weiß, die erste 7-Inch rausgehauen. Ne? Genau. War das? Das war damals eine 7-Inch, ne? Und hatte keinen Namen. Ich habe im Internet das recherchiert. Erste Single steht da einfach nur. Ne? Jetzt habt ihr danach aber dann relativ zügig, 2002 habt ihr nochmal eine Single veröffentlicht. Alles wahrscheinlich in Vorbereitung auf den großen Masterplanschlag 2004 dann Las Palmas okay rauszuhauen. Ne? Könnt ihr den Zuhörern von Punkrockers Radio was über diese gesamte Entwicklungsphase sagen? Ich glaube, ihr hattet auch Besetzungswechsel, wenn ich das wahrgenommen habe. Ich glaube, früher war Euro Tomo war Schlagzeuger, glaube ich, oder?
Nein.
Hab ich irgendwo gelesen. Wo war das?
Dann hast du das falsch gelesen, das stimmt nicht, das ist eine Fehlinformation. Nee, also wir haben damals irgendwie, wir haben uns ja in der quasi Silvesternacht nach einer, ja, in der Silvesternacht 2000, haben wir uns zu dritt getroffen, weil wir irgendwie keinen Bock auf diesen ganzen Millenniums-Scheiß hatten und eben nicht die Riesenparty vom Zaun brechen wollten und haben uns einfach gedacht, okay, wir gehen mal im Proberaum und machen ein bisschen Mucke. Haben da irgendwie einigermaßen was zustande gebracht, ein, zwei Songfragmente und haben das auch gleichzeitig auf Tape aufgenommen. Damals hat man auch schön auf Tape aufgenommen. Sind damit anschließend noch zu einer WG-Silvesterparty gegangen, wo Jan, der andere Gitarrist, war. Haben ihm das vorgespielt und haben gesagt, hast du nicht Bock? Und er meinte, yo, mach ich mit.
Okay.
Haben uns vom Proben getroffen. Irgendwann hatten wir ein paar Songs zusammen, weiß ich, 10 Stück oder so. Ja, sind dann in ein Studio gegangen und wollten ein Demo aufnehmen, um an ein paar Live-Konzerte ranzukommen.
Okay.
Haben dann irgendwie dieses Demo gehabt und Rosi von My Ruin, damals auch Kinspech, meinte so, ey, ich mache eine Single mit euch. Und dann haben wir gedacht, echt, das machst du? Und
geil.
Ja, und dann haben wir halt die erste Single gemacht. So kam das halt. Die zweite Single ist aus der gleichen Aufnahme entstanden. Die haben wir dann halt einfach nachgeschoben.
Ah, so, okay.
Ja, genau. Ja, genau. Das war quasi das Ding, das, ja.
Ja, das war halt ganz tricky, weil wir dann relativ schnell eine zweite Single hinterher schieben konnten, weil die Aufnahme schon gehabt. So, und dann haben wir halt eine erste Single gemacht, mal gucken, ob das überhaupt irgendjemand interessiert, so, und das lief da halt irgendwie ganz gut und dann hat Rosi gesagt, ey, da machen wir noch eine zweite Single, Songs gibt's da ja. Ja, und dann lief das von selber, ging das halt immer so weiter, also.
Ja.
Genau genommen war das nicht der große Masterplan für die LP, sondern also fast schon Zufall. Also wenn Rosi nicht gesagt hätte, die Aufnahme ist doch gut, kann man doch als Single rausbringen, dann weiß ich nicht, was da passiert. Ja,
weiß ich auch nicht.
Der hat mal ein Tape gemacht und keine Ahnung. Ja.
Und um direkt allen Irritationen vorzubeugen, Rosi ist keine Frau, sondern hinter Rosi versteckt sich der Labelbetreiber von inzwischen My Ruin Records. Ich wollte mal kurz meinen Beleg, also ich meine, ich bereite mich ja, auch wenn man es mir nicht anmerkt, in meinem jugendlichen Leichtsinn, weil ich bin da bestimmt deutlich jünger als ihr, also ich bin gerade 43 geworden.
Ja, passt.
Da muss man natürlich schon mal sich ein bisschen vorbereiten und recherchieren, zumal mein Gedächtnis inzwischen eher ein Sieb ist, denn ein Speicherort. Und ihr hattet ein Ox-Interview relativ zügig 2001 und zwar mit dem, unten steht's, mit dem Guntram Pintgen. Und der hat das direkt im ersten Abseits geschrieben, Düsenjäger aus Osnabrück, sind schon seit Anfang 2000 unterwegs, sind mir aber das erste Mal vor ein paar Monaten aufgefallen, als deren Trommler Tomo, der ja auch bei den Düsenjäger-Labelkollegen Euro spielt, nach einem Konzert mit den Sonic Dolls dafür sorgte, bla 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 bla. Ja, seht ihr mal, Leute.
Aha.
Da hat Mundram dann wohl was durcheinander geworfen.
Ja, war bestimmt ein schöner Nachmittag. Jetzt ist die Band, klar, Tobi, Torben und Lars und Jan, die sind von Anfang an alle dabei. Ihr habt noch nie einen Besetzungswechsel hinter euch gehabt.
Das hatten wir schon. Also einen Besetzungswechsel hatten wir. Bis 2005 war Fanny da, der hat damals getrommelt. Und dann ist halt Lars eingestiegen am Schlagzeug. Und sonst sind wir aber, ja, der Rest hat sich nicht geändert.
Süße mal, okay, süße. Also dann stimmt das alles so halb, aber eigentlich nicht. Okay. Ihr habt dann, ich habe euch damals dann wahrgenommen ab Las Palmas Okay, weil Las Palmas Okay lag als Song, als Free Download vor. Ich glaube, ihr wart damals auf der Visions Compilation, kann das sein?
Also auf der Visions war Las Palmas Okay, aber das war zu der Schimmern.
Ach so, sorry, okay, Entschuldigung. Ja, gut, okay. Ja, noch mehr durcheinander. Das gut, dass wir die Sendung machen, um das mal alles hier klarzustellen.
Genau.
Das ist ein bisschen verwirrend, das hat sich irgendwann als Selbstläufer so zum Konzept entwickelt, dass wir den Titel der vorhergehenden Veröffentlichung auf der darauf folgenden Veröffentlichung als Songtitel benutzt haben. Du hast die zweite Single, die heißt Lethargie und Ausverkauf.
Ja, klar.
Und Las Palmas Okay hast für den Song Lethargie und Ausverkauf.
Klar, das stimmt.
Dann heißt Las Palmas Okay auf der Schimmer. Ja. Danach gibt es einen Song, der heißt Las Palmas Okay.
Ja.
Und dann aufpassen. Ja, und dann haben wir, als wir die Blindflug gemacht haben, da war bei Veröffentlichung eigentlich schon klar, das ist so die letzte Platte. Und da hast du ausnahmsweise einen Titelsong, also einen Song, der Blindflug heißt, auf der Platte, die auch Blindflug heißt. Und damit haben wir das Konzept dann quasi wieder gesprengt. So, okay. Und dann lernen gelassen. Ist ein bisschen verwirrend.
Und spiegelt sich das jetzt auch in der neuen Veröffentlichung wieder?
Nee. Vorbei.
Das ist vorbei für alle Zeiten.
Ja,
ab jetzt herrscht Ordnung.
Ja, genau.
Okay, 2004, Moment, bevor ich jetzt wieder so einen Blödsinn rede. 2004, Las Palmas, okay, hieß die Platte, okay. Genau. Und ich habe euch dann erst wahrgenommen 2006, als die Schimmern erschien. So, genau. Okay. Ja, ich muss jetzt gerade nochmal nachgucken, parallel hier. Voll Multitask heute, total untypisch. Also, ne? Ja, und ich glaube, wie im Nachblick, wenn ihr jetzt nochmal, hat das was bewirkt damals? Also ich hatte schon den Eindruck in der Außenwahrnehmung, dass von da ab, ab dem Song Las Palmas Okay, Düsenjäger in allen Ohren waren. Mindestens dem Namen nach. Ne? Ihr hattet, glaube ich, ihr wurdet immer mal wieder erwähnt in den üblichen Zeitschriften, im Ox, im Plastic Bomb, in der Visions, was es auch immer noch alles gibt oder damals gab. Inzwischen gibt es ja einige auch schon wieder nicht mehr. Hat sich das so bemerkbar gemacht? Seid ihr danach abgegangen wie Schmitz Katze?
Ja.
Total wie Schmitz Katze. Nee, ist schon richtig. Also man hat schon gemerkt, dass da plötzlich doch vielleicht ein paar mehr Platten weggehen, dass ein paar mehr Leute auf Konzerten sind, dass doch mit der Schimmern hat sich dann, ja, wurden wir, glaube ich, schon so ein bisschen bekannter hier. Und eben, wie du sagst, nicht unbedingt, dass jetzt explosionsartig viel mehr Leute auf den Konzerten waren, aber zumindest, dass man mal gehört hat, ach, Düsenjäger, ja, habe ich schon mal gehört. Zumindest den Namen eben.
Genau. Stimmt. Und dann kommt das so peu à peu. Dann, biografisch, gehen wir da direkt weiter irgendwie, dann hattet ihr quasi 2004 die erste LP veröffentlicht. Das ist für die meisten erstmal eine ganz schöne Herausforderung, weil so eine 500er Auflage, die kostet dann auch im Endeffekt so um die 2000 Euro. Muss auch erstmal bereit sein, die zu berappen, ohne Unterstützung im Hintergrund, ohne jemanden, der an dich glaubt und dir Rückendeckung gibt, ist das ungeheuer schwierig und quasi ein Einzelkämpfer-Dasein. Ihr habt eben schon gesagt, Rosi war von Anfang an mit dabei, oder? Oder wann ist Rosi da eingestiegen?
Nee, Rosi war von Anfang an dabei, also erstmal mit Kinsbech und die Las Palmas, okay, die erste Auflage kam ja auch auf Kinsbech, nee, Quatsch, auf My Ruin.
Das war dann schon My Ruin.
Das war dann schon My Ruin.
Aber auch Rosi.
Und ja, so richtig ins kalte Wasser sind wir da eigentlich nicht gesprungen. Also 500 Platten ist machbar irgendwie. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man spielt, weil darüber läuft eine ganze Menge. Wir hatten aber auch keinen Druck. Also uns war es jetzt nicht wichtig, dass die 500 Dinger in so und so schnell, so und so viele Wochen, Monaten, wie auch immer, verkauft sind. Uns war es einfach wichtig, auf Konzerten eine Platte dabei zu haben, beziehungsweise überhaupt eine Platte zu machen. Und wir haben uns da einfach nie Druck gemacht. Also ich glaube, das ist bei uns sowieso ganz wichtig, dass wir generell nie uns wegen irgendwas Druck machen. Und wenn was so ist, das ist halt so. Und alles andere kommt von alleine. Und ich glaube, das hat sich ganz gut niedergeschlagen, so in dem, was heute so ist.
Kommt ihr denn musikalisch her? Hattet ihr vor Düsenjäger, haben da die einzelnen Musiker auch schon irgendeine Band gehabt? Oder hattet ihr eine Vorgängerband in der Besetzung? Oder?
Ja, zum Teil. Also es gab verschiedene Vorgängerbands. Also wir haben alle schon, ach Gott, ich mache Musik seit ich 14 bin und habe meine erste Band auch mit Jan direkt zusammen gehabt. Also der hat sich eine Gitarre gekauft, ich habe mir einen Bass gekauft, hatten wir einen Schulfreund, der hat Schlagzeug gespielt und dann haben wir gleich angefangen.
Jo.
Daher, ich kenne ihn halt aus meinem Heimatdorf und von der Schule.
Ja.
ja, wir haben halt alles Mögliche vorher gemacht. Also wir sind jetzt nicht die erste Band, die wir hatten.
Ja. Ja, also jeder von uns hatte vorher schon Bands und ja, Jan und Tobi kennen sich halt schon ewig. Ich hab Tobi dann irgendwann kennengelernt, der meinte, ich habe da einen Kollegen, der spielt Gitarre, und da habe ich den auch kennengelernt irgendwie, und so hat sich das dann halt ergeben. Der damalige Schlagzeuger Fanny kommt aus meinem Heimatort und so gab es da Connections und Verbindungen und das hatte ich dann, wenn du irgendwie in der Stadt lebst und machst Musik, dann lernst du ja eh die Leute kennen, die irgendwie Mucke machen.
Ja.
Und dann verabredet man sich halt mal irgendwie, wie wir halt damals Silvester einfach kommen. Wir machen einfach mal ein bisschen Musik, mal gucken, was da rumkommt.
Ja.
Hat sich das dann halt ergeben. Ja. Also ich kenne Tobi auch schon länger als Düsenjäger. Wir haben immer gedacht, lass uns mal was zusammen machen. Ich glaube, das wird ganz gut passen. Und so hat sich das dann ergeben.
Ja. Ihr kommt aus Osnabrück und Osnabrück, ich habe da immer so eine Diskrepanz im Kopf. Auf der einen Seite der alte Hyde Park, weiß ich gar nicht, ob es den Laden noch gibt.
Ja,
und,
den gibt's noch.
Ne, und das war, ich habe Kumpels, die kommen da auch aus dem Land, da Reda-Wiedenbrück und die ganzen Dörfer da im weiteren Kreis. Und für die war der Hyde Park unendlich weit entfernt, weil die halt irgendwo auf dem Dorf wohnten. Aber das war das Ding, wo man hin musste. Und vor allen Dingen, es war immer eine kommerziell gesehene Geschichte, vollkommen im Gegensatz zu den kleinen Läden, die man ansonsten so als Osnabrücker Läden, ich glaube in den letzten Jahren oder seit wann auch immer, ihr wisst es besser, ist es der Bastard Club irgendwie, ne? Oder ist der, ne? Und ihr seid jetzt eher die Bastard Club Richtung, ne? Oder?
Dann eher die Bastard Club Richtung. Also ich sag mal so, ich meine damals, also Hyde Park ist natürlich für jeden Osnabrücker und aus dem Umkreis und wie du ja selber sagst, eigentlich auch im norddeutschen Raum relativ bekannt. Also da habe ich mein erstes Konzert gesehen.
Ich auch.
Damals Bad Religion war das und diese Bands wie Bad Religion und so weiter haben damals, war ganz interessant, wenn die irgendwie auf Deutschland-Tour waren oder so, oder auch größere Bands noch, gab es halt Hamburg, Berlin, München, Stuttgart und plötzlich Osnabrück, weil halt Hyde Park halt eine Institution war für Punkrock, für Alternativ, für Gothic und so weiter und so fort. Das hat sich mittlerweile völlig geändert. Der Laden ist was ganz anderes geworden. Dadurch hat sich halt sowas wie der Bastard Club ergeben, der halt dann wieder natürlich auch kommerziell, aber dann schon eher in die Richtung Subkultur geht. Aber wir haben in Osnabrück auch ein AZ seit Jahren. Das darf man auch nicht vergessen, wo natürlich Konzerte und so weiter sind. Ja. Und als Bastard Club Band würde ich uns nicht bezeichnen. Wir haben da öfter gespielt, aber unsere Release Party zum Beispiel haben wir im Dezember im AZ gemacht.
Ja, das war schon Standortbestimmung.
Standortbestimmung, ja.
Also Ansage irgendwie,
genau.
Das da zu machen, ja.
Ja. Ich habe gelesen, Torben macht auch selber, ist selber Veranstalter von Konzerten. Ne?
Ja.
Also jetzt nicht die Düsenjäger-Konzerte, sondern auch.
Ja, genau.
Wo machst du das? Im Bastard Club oder wo?
Ich habe es jetzt in letzter Zeit eigentlich eher weniger. Ich habe es eine ganze Zeit lang im Bastard Club gemacht.
Genau. Ja, okay, aber jetzt aktuell nicht mehr oder was höre ich daraus?
Ist es vorbei? Wo ich sonst noch was gemacht habe. Nee, das letzte Konzert war jetzt im Januar, das war eher 80, habe ich da gemacht. Jetzt im Moment habe ich ein paar Sachen im Kopf, die ich machen möchte, aber da würde ich im Moment eher zum AZ tendieren und das da machen.
Ich habe gelesen, wie der Name Düsenjäger entstanden ist, deswegen frage ich diese Frage nicht irgendwie. Aber vielleicht könnt ihr das bestätigen, weil ich habe ja eben auch schon etwas gelesen, was falsch war. Düsenjäger, oder sag es nicht selber. Ich sag die Antwort. Das ist interessanter. Wenn ich Frage und Antwort mache, gerade dann machen diese Interviewsendungen besonders viel Spaß irgendwie. Düsenjäger soll das Plektrumgeräusch über die Seiten sein, oder?
Ja, das
ja.
Ne? Also vor allen Dingen über die verzerrten Seiten.
Ja, okay. Ich habe in einer anderen Band gespielt und wir standen im Proberaum und unser Schlagzeuger meinte, mach an der Stelle mal einen Düsenjäger. Und ich so, was soll ich machen? Irgendwie einen Düsenjäger? Ja, mach mal so einen Düsenjäger. Und ich wusste halt nicht, was er meint. Und dann hat er das halt irgendwann erklärt. Und dann habe ich das halt auch geschnallt, was er wollte. Und dann habe ich das irgendwann mal erzählt. Und warum auch immer haben wir uns dann halt Düsenjäger genannt. Sollte eigentlich nur ein Arbeitstitel sein, ist dann dabei geblieben. Hat gesagt, gar nicht wirklich eine wirkliche Bedeutung.
Also, keine besondere Bedeutung.
Also die Geschichte hast du richtig gelesen.
Okay. Der Name ist so super sympathisch. Ich finde den klasse, wohlklingend. Aber ich war gestern Abend im Webchat bei Punkrockers Radio und da habe ich das erwähnt, dass ich heute mit euch skype und da kam halt dann sofort die Frage, dann sagt denen mal, warum verzichten die jetzt hier auf die Umlaute und schreiben auf einmal UE und AE. Mir leuchtet das ein, weil ich hänge ja auch ständig im Netz rum, aber andere Leute denken da, sag da mal was zu, Tobi.
Ja, ich fürchte, das ist auf meinem Mist gewachsen, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran erinnern, warum ich da so drauf bestanden habe. Ich fand das irgendwie gut, bisschen, das sieht kantiger aus so. Später kam dann dazu, dass es im Internet ein bisschen bequemer ist, wenn man keine Umlaute im Namen hat.
Auf jeden Fall.
Aber das hat jetzt auch nicht wirklich eine besondere Bedeutung.
Ja, aber es macht die Sache internationalisierbarer.
Ja, oder? Ja, also das kann sogar sein, dass es mein Grundgedanke war, dass es so internationaler ist dann.
Seid ihr schon mal im Ausland aufgetreten? Vielleicht im benachbarten Ausland? In Holland? Oder?
In Holland tatsächlich noch nie, was eigentlich ein bisschen seltsam ist, wenn man aus Osnabrück kommt. Ja. Aber in Österreich und in der Schweiz. Also in der Schweiz einmal. In Österreich, glaube ich, dreimal.
Nee, öfter schon. Ja? Ja, ist halt schwierig. Ich meine, ich glaube, nicht viele deutschsprachige Bands, auch mit dem Sound, den wir so machen, haben da irgendwie großartig eine Chance zu spielen. Also ich, ehrlich gesagt, kümmern wir uns da auch gar nicht so wirklich um. Also was jetzt Anfragen angeht, kommt's halt aus der Schweiz, Österreich, Deutschland. Von woanders haben wir noch keine Anfragen gehabt.
Der Mensch ist keine Maschine, er schreibt Bücher.
haben wir noch keine Anfragen gehabt.
Ja,
wir haben natürlich Bock, sowas mal zu machen, aber ganz ehrlich, so richtig Elan, uns darum zu kümmern, haben wir irgendwie bislang noch nicht gehabt.
Ihr kennt die Konzertsituation in den deutschen Konzertsälen oder in unseren kleinen Clubs, in denen wir dann immer so sind und spielen. Man versteht ja eben selten die Texte, selbst wenn da jemand deutschsprachig singt. Ne? Also von daher ist das wahrscheinlich so ein bisschen überbewertet. Die Angst, irgendwie nicht verstanden zu werden, ist eigentlich totaler Blödsinn.
Ne? Nö, es geht auch gar nicht so um die Angst, nicht verstanden zu werden, sondern ich glaube eher wirklich so, dass man so denkt, ach ja, es hat auch ein bisschen damit zu tun, ich meine, wir versuchen halt schon so viel wie möglich zu spielen und irgendwie ist es dann aber doch begrenzt, was wir machen können und kriegen halt einfach so viele Anfragen, dass das was halt aus dem deutschsprachigen Raum kommt, halt sprich die drei Länder, dass wir das, ja, ich will jetzt nicht sagen abarbeiten, das hört sich ein bisschen negativ an, aber dass wir das halt wahrnehmen und irgendwie gar nicht so wirklich dazu kommen. Also wir haben in letzter Zeit öfter mal mit einer Ami-Band gespielt.
Wer denn?
Das waren unter anderem die Centuries aus Florida, glaube ich. Das waren Punch, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Das waren Countdown to Armageddon, so eine Crust New Wave Band, sehr interessante Band, wo dann auch so Feedback kam, so hey, super Musik, verstehen die Texte zwar nicht, aber ihr könntet auch wohl in den USA spielen und so. Wo wir dann auch gesagt haben, hey, ist doch Quatsch und so. Nee, der Sound ist da wohl angesagt, das könnte funktionieren. Und ich habe jetzt letztens durch Zufall gesehen, dass No Weather Talks zum Beispiel in Gainesville auf dem Fest gespielt haben. Wo ich dachte, naja, guck, wenn die das können, dann kann man das ja vielleicht wirklich.
Ja, dieses Gainesville-Fest, ich habe drüber gelesen. Ja, klar. Es ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Überhaupt diese ganze Rumgurkerei, diese Tourerei. Ihr sitzt in Osnabrück, wenn ihr dann mal nach Mannheim fahrt oder nach Augsburg oder nach Darmstadt oder wo auch immer ihr euch dann so rumtreibt, wenn ihr auf Tour seid. Ist ein ganz schöner Zeitkiller. Ne? Und ich unterstelle jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, ob ihr drüber reden wollt, aber ihr seid doch sicherlich alle berufstätig in irgendeiner Form, oder?
Ja, klar. Also deswegen ist es halt auch so, dass das, wir im Moment auch einfach mehr so 2-3 Tage Geschichten machen, also Wochenenden spielen und weil anders ist. Früher haben wir jedes Jahr mindestens eine 10-Tage-Tour gemacht, also bevor wir uns aufgelöst haben. Haben aber dann danach beschlossen, als es weiterging, dass wir das in der Form nicht mehr machen werden, weil wir die ganze Sache einfach entspannter angehen wollen. Und ja gut, klar, wenn es mal weiter weggeht, muss man aus 2 Tagen vielleicht dann doch mal 4 Tage machen, so, wenn es jetzt zum Beispiel nach Österreich geht oder so, weil sonst lohnt sich das einfach nicht. Das ist halt einfach Wahnsinn. Also früher haben wir alles gespielt, da sind wir auch für einen Tag 700 Kilometer gefahren und sind am nächsten Tag wieder nach Hause gefahren. Aber ganz ehrlich, das ist einfach... Das ist ein bisschen krank und
ja, klar.
Es soll halt Spaß machen, es soll kein Stress sein. Klar, wir opfern natürlich schon viel, viel Zeit dafür, aber wenn uns das keinen Spaß machen würde oder wenn das anstrengend wäre, würden wir es nicht machen.
Wie kommt das, dass bei Düsenjäger so viel los ist? Ist es vielleicht dieser Zeitvorteil, ist es dieser Zeitfaktor, dass man jetzt einfach schon mal 4-5 Sachen veröffentlicht hat und schon öfters im Ohr war? Oder was glaubt ihr? Habt ihr so eine Theorie?
Also ich hab letztens mal mit Chris Hardware von Hardware Records, der übrigens auch zu Grabeland gehört. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Rosi geredet, aber Chris gehört halt auch dazu. Habe ich genau über das Thema mal geredet. Und er meinte halt, naja, ihr seid kontinuierlich da. Und dass das halt quasi viele Leute, die vielleicht früher Düsen ja gar nicht so wahrgenommen haben, vielleicht auch scheiße fanden, mittlerweile einfach das als... Ja, diese Kontinuität vielleicht einfach anerkennen und natürlich spreadest, also verbreitest du die Mucke ja auch innerhalb der Jahre immer mehr. Ich meine, ein Mensch, der eine Platte kauft, bedeutet wahrscheinlich 10, die mithören und über die Jahre wird das natürlich kontinuierlich mehr. Und und ich glaube halt auch einfach, dass es, das ist diese Kontinuität, glaube ich. Ich weiß nicht, Tobi,
ja, also muss wohl. Eine richtige, plausible Theorie habe ich dafür, ehrlich gesagt, nicht. Also ich bin auch manchmal ein bisschen überrascht, wenn viel los ist oder weil das früher auch schon mal anders war. So, dann hab ich auch manchmal das Gefühl, wir machen das Gleiche wie immer. wieso ist denn das jetzt auf einmal, wieso wird das mehr, ist es bekannter oder wird mehr angenommen als früher? Ja. Das kann ich dann manchmal nicht so richtig nachvollziehen. Aber ich weiß noch, in Koblenz war das, glaube ich, mal. Da hat mich jemand angesprochen und war ganz begeistert. Und der meinte, er hat uns entdeckt über MySpace, interessanterweise. Und hat dann aber festgestellt, dass wir uns aufgelöst hatten. Und hat sich total geärgert, dass ihm da die Gelegenheit flöten geht, uns live zu sehen. Dann haben wir wieder weitergemacht. Dann ist er gekommen, hat sich ganz doll gefreut, dass er uns mal sehen durfte. Und irgendwann habe ich gefragt, ja, darf ich mal fragen, wie alt bist du denn? Dann sagt er, ich bin 17. Und das sind das habe ich selber immer gar nicht im Blick. Also als er uns entdeckt hat, war das 15.
Ja.
Und keine Ahnung, also als wenn Leute nachwachsen, die sich für so eine Musik interessieren.
Ja, ist ja auch so. Also, wachsen ja auch Leute nach, ja, wäre ja so schlimm, wenn es nicht so wäre.
Ja,
wenn du teilweise die alten Leute noch halten kannst, die halt sagen, okay, ich gehe da immer noch hin und gucke mir die an, und wenn neue dazukommen und du bist halt über die Jahre, und ich meine, 12 Jahre ist ja jetzt auch schon eine ganze Ecke. Teilweise gibt es ja Bands nur 2-3 Jahre oder so. Und ich denke schon, dass es einfach diese Kontinuität ist, dass man einfach immer noch da ist und immer noch spielt und immer noch was rausbringt. Und na, vielleicht ist die Musik ja auch gar nicht so scheiße.
Die Musik ist großartig. Die Frage stellt sich ja gar nicht. Also, aber da muss man natürlich auch ganz taktisch mal fragen. Kontinuität ist das eine. Aber das andere ist natürlich, ihr wart aufgelöst. Ihr wart 2008 ungefähr die Ecke, wart ihr aufgelöst. Und ich habe so den Eindruck, dass seit dem Comeback, wann auch immer, 2010 oder wann war es irgendwie, die Ecke irgendwie, dass es da nochmal extra abgeht? Oder waren diese Zuschauerzahlen auch schon vorher da?
Nee, du hast recht. Ist so, da haben wir uns auch, da waren wir auch sehr überrascht. Es scheint sich, ich für mich persönlich habe die Theorie, dass vielleicht eine tote Band plötzlich interessanter wird. Ich weiß es nicht. Und keine Ahnung, aber das ist schon so. Also ich war auch sehr überrascht, was da plötzlich los war. Das erste Konzert, was wir wieder gespielt haben 2010, dass da ein bisschen was los ist, damit hatten wir schon gerechnet. Aber dass sich das dann so weiterführt, auch ja kontinuierlich jetzt auch, da war ich auch sehr überrascht. Also da ist in diesen 2 Jahren irgendwas passiert, wo Leute nachgewachsen sind, nachgekommen sind, das vielleicht entdeckt haben, dass da plötzlich mehr los ist, ja.
Ist so. Also ich habe mit den Leuten bei dem Köln gesprochen, also mit den Leuten ist Blödsinn, aber mit ein paar Leutchen, die ich da so getroffen habe, auch gesprochen, und die waren geradezu hysterisiert irgendwie. Düsenjäger sind da, Mann, ich freue mich da total drauf. Das waren wahrscheinlich Leute, die euch 2004 noch gar nicht auf dem Radar hatten, aber die dann während eurer Pause oder Zwangspause oder Auflösung irgendwie dann wahrscheinlich erst auf den Trichter gekommen sind. Ach, geiler Song oder geile Songs. Ja, und dann entsteht natürlich auch so eine Sehnsucht.
Nee, stimmt schon. Also wir hören öfter auf Konzerten, also mittlerweile jetzt wieder nicht mehr so, weil man ja schon wieder 2 Jahre dabei ist. Aber bei den ersten Konzerten war es häufig so, dass Leute angekommen sind und meinten so, boah, krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich euch nochmal sehe. Ja. Ich habe euch erst paar Monate nach der Auflösung kennengelernt und ja, super, dass ihr wieder da seid. Und vielleicht meinst du halt so, also was du halt meinst mit hysterisiert, dass die Leute dann plötzlich doch zu den Konzerten rennen, weil vielleicht ist ja auch die Angst da, dass wir uns direkt wieder auflösen.
Warum macht man 2008 noch eine Mini-LP und dann auf einmal löst man die Band auf? War das eine Abschieds-EP? War vollkommen klar, das war's jetzt? Oder kam das erst im Nachhinein?
Nee, das war schon so gedacht als Abschiedsplatte, ja. Also wir hatten, das war ja auch schon länger klar. Also wir haben das letzte Konzert im Dezember, ich glaube am 8.12. gespielt, das weiß ich nur ganz genau.
Ich weiß es auch, weil ich habe bei YouTube ein Video gesehen vom
8.12. Ja, genau. und wir hatten uns schon im August entschieden, dass wir aufhören. Und es war ja nicht so, dass wir uns irgendwie gehabt haben oder wie auch immer. Wir haben halt gesagt, okay, irgendwann war der Punkt erreicht, dass wir gemerkt haben, es geht nicht mehr. Einer von uns hat es ausgesprochen. Die anderen haben zugestimmt und wir haben dann halt beschlossen, okay, wir spielen alle Konzerte, die wir noch fest hatten. Und wir haben noch ein paar Lieder, die wir auch gerne einfach noch rausbringen möchten. Und haben uns dann halt überlegt, okay, das wird dann quasi die Abschiedsplatte. Also die, das Abschiedskonzert war ja gleichzeitig die Release-Party von der Abschiedsplatte. Mhm. Ja, so hat sich das dann halt ergeben. Also es war nicht irgendwie, oh, wir können ja noch was raushauen oder so, sondern das war alles schon geplant.
Ja, okay. Geplant hieß oder heißt, da war schon mächtig Palaver im Busch über Monate und der hat sich dann irgendwann finalisiert oder wie muss man sich das vorstellen? Was heißt geplant?
Was heißt geplant? Also wir haben bevor wir im August 2008 beschlossen haben, dass wir uns auflösen, gab es schon bestimmt dreiviertel Jahr lang einfach.
Da kommt die Polizei. Die
Polizei, ja. War schon irgendwie klar, dass es nicht mehr gut läuft. Und wir haben halt überlegt, okay, wir merken, das geht gerade in eine Richtung. Wenn wir jetzt das Ganze nicht beenden, gehen wir nicht im Guten auseinander. Und jetzt ist noch die Chance zu sagen, okay, wir hören auf und bleiben aber Freunde oder haben zumindest was miteinander zu tun.
Ja.
Und wir wollten nicht, dass das durch eine Band, die nicht mehr funktioniert, auch irgendwas anderes nicht mehr funktioniert. Also es war nie so, dass wir uns, was ich eben schon sagte, gehasst haben oder dass wir so richtig Knatsch hatten.
Ja.
Wir wollten mit diesem geplanten Ende quasi vorwegnehmen, dass das Schlimmeres passiert.
Ja. Man muss dazu sagen, und Tobi sitzt ja auch gerade da, 2008 erschien auch Herr Neumann träumt weiter. Ne, jetzt daraus ist dann aber letztendlich nichts geworden, sondern die alte Band hat sich wieder zusammengetan. Aber ja, wie war das? Was war das damals für eine Situation? Unter welchen Umständen ist Herr Neumann träumt weiter dann entstanden überhaupt? Oder war für dich schon vorab klar, das wird mein neues Solo-Ding, mit dieser Band wird es wahrscheinlich keine Zukunft geben?
Nee, das Neumann-Projekt, das war ja gar nicht neu. Also ich habe ja eine Single rausgebracht, Welt retten. Das ist so lange her, dass ich nicht mehr genau weiß, wann die eigentlich... Ich glaube 2004.
Ja, ungefähr.
Die ist ungefähr parallel mit der Las Palmas rausgekommen, glaube ich. Und das war halt nur so, ich habe angefangen, so Heimstudio-mäßig so ein bisschen rumprobieren war das eigentlich nur. Okay. Da sind ein paar Songs bei rausgekommen, von denen ich das Gefühl hatte, die passen nicht gut zu Düsenjäger irgendwie. Und dann habe ich das halt so abgesplittet, so, das ist irgendwie was anderes. Und hatte dann eben so viele Demos rumfliegen, dass ich halt... das gerne irgendwie dokumentieren wollte und gerne diese Platte machen wollte. Das hat mit Düsenjäger aber also quasi gar nichts zu tun. Das war irgendwie Zufall, so, dass ich dann die Unterstützung gekriegt habe von der Live-Besetzung, die ich da hatte. Und,
die übrigens auch drei Düsenjäger waren.
Naja, eben. Also das war Herr Neumann und die Zeitverschwendung. Das waren Lars, Tom, genau, und ich und Christian, befreundeter Gitarrist. Und naja, und dann irgendwie, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das gewesen ist. Also Lars hat irgendwie gemeint, wir können die Songs doch auch mal aufnehmen, so richtig, so, der ja eben auch die Blindflug schon selber aufgenommen hat. Und dann haben wir diese Platte halt gemacht, aber das hätten wir auch gemacht, wenn Düsenjäger weiter existiert hätten. Das war jetzt nicht so ein, Düsenjäger haben sich aufgelöst und jetzt mache ich endlich meine Solo-LP, sondern das lief so parallel nebenher.
Ja. Mir fällt dabei ein, dann irgendwie, du hast ja gerade gesagt, dass Herr Neumann eigentlich ein Wohnzimmerprojekt ist, was du zu Hause entwickelt hast. Bei Düsenjäger habe ich aber ein klares Bild im Kopf. Da stehen vier Leute im Proberaum und die entwickeln die Songs. Oder wie ist das bei euch? Kommt da einer mit einem fertigen Song an oder entstehen die Sachen alle im Proberaum? Bei Düsenjäger jetzt.
Ja, ja, nee, die entstehen im Proberaum. Also im Prinzip kommt Jan meistens mit einer Grundidee an. Jeder macht an seinem Instrument dann irgendwas dazu. Die Grundidee bleibt bestehen. Meistens, manchmal hört es sich auch ganz anders an, aber nee, also Jan ist quasi so Mastermind, was die Grundidee angeht, der Rest macht seinen Kram dazu. Wir sind relativ eingespielt, auch im Proberaum. Jeder weiß, was er da irgendwie machen kann und machen soll und dann besprechen wir das und die Songs entstehen eigentlich zusammen. Yeah.
machst dann bist du so ein, wie sagt man, hast du so einen Notizblock und hast da deine fertigen Skizzen für Songs drauf oder entwickelst du die Songs dann auch im Proberaum?
Ich habe mal angefangen, ein Notizbuch zu führen, aber habe die Sachen letztendlich nicht wirklich benutzt. Also es gibt immer erst einen Song, der ist instrumental fertig und dann ergeben sich so durch die Rhythmik,
okay,
ergeben sich so Silbenbetonungen und dann, also der Song gibt immer so ein bisschen den Inhalt irgendwie vor, letztendlich.
Ja.
Also man
ja.
hat einen Song, wo dann irgendwie drüber gesungen werden muss
ja.
oder sollte,
ja.
weil es instrumental dann doch zu langweilig ist vielleicht. Und das ergibt sich aber erst dann. So.
Ja.
Also zum Beispiel Carlo von Inner Conflict macht das ganz anders. Der hat fertige Texte, also nicht nur, aber auch. Und da wird dann irgendwie ein Song dazu gebastelt und der hat mir das mal erzählt und ist davon ausgegangen, dass ich das auch so mache. Und Vorgehensweise kenne ich gar nicht. Also ich habe nie fertige Texte, die dann vertont werden.
Ja.
Das ist nur umgekehrt. Es gibt immer erst einen Song und dann wird er darüber gesungen. So.
Ja.
Nachdem die Stimmung von dem Lied halt ist, so suche ich dann halt so lange rum, bis sich dann irgendwas irgendwie ergibt.
Bei euch ist es ja dann auch so, dass gerade ihr habt so ein Faible für, ich sag mal ein fieses Wort, aber eigentlich stimmt, Mitgrüll-Refrains. Ihr habt so ein paar Lieder, da forciert ihr auch den zweistimmigen Gesang und gerade das sind, glaube ich, die Situationen, die von den Düsenjägern-Fans besonders geil wahrgenommen werden irgendwie. Aber das ist so euer Feeling, das ist so euer Ding, wo ihr herkommt, das ist so euer urtypischer Bandsound, der sich auch über alle Platten eigentlich verfestigt hat. Ja, und das meine ich nicht negativ, um mal den Sprung jetzt zu wagen zum aktuellen Produkt. Ne? Leben, ja. Lieben, Sterben, ne, ist wieder eine klasse Düsenjägerplatte mit klassen Songs, die man sofort wiedererkennt, wo man sofort sagt, das können nur Düsenjäger sein. Und da wäre für mich die Frage, ist das so, war das von Anfang an klar? Oder ist das nur für euch eigentlich die Begrenzung dessen, was musikalisch eh möglich ist? Mehr
ja.
und.
Ja, da triffst du es auf den Punkt. Also viel mehr können wir nicht. Also, es war nie geplant irgendwie. Wir haben uns einfach irgendwie echt hingestellt. Und es war ja klar, wenn du jetzt zum Beispiel diese zweistimmigen Refrains ansprichst, also es war ja klar, Tobi singt. Es war klar, ich habe Bock auch mitzusingen. Also ich finde es immer ein bisschen öde, wenn nur einer singt in der Band. Und selbst wenn derjenige dann nur das mitsingt, was auch der Sänger singt, aber es ist halt kraftvoller. Und deswegen spiele ich zum Beispiel auch immer lieber in Bands mit zwei Gitarren. Ich finde zwei Gitarren immer kraftvoller. Und um dieses Mitgröhl-Ding mal, das ist halt auch wiederum kraftvoller. Also ich finde halt, es war halt nie darauf angelegt, dass wir irgendwie gesagt haben, hier kommen, wir müssen da so eine mega Hookline haben oder so, wo alle unbedingt mitsingen können, sondern auch das hat sich irgendwie einfach so ergeben und sicherlich würden wir auch bestimmt mal was anderes machen, aber dann ist es vielleicht auch irgendwie doch eine Beschränkung unserer Fähigkeiten.
Ja, klar.
Irgendwie funktioniert das ja auch ganz gut und das macht uns auch einfach am meisten Spaß, sowas zu machen. Und Tobis Texte eignen sich, glaube ich, einfach ganz gut damit zu singen und weil das kommt uns ja auch immer wieder unter, dass das Leute sagen so, ey, du hast der und der Text hat mir in der und der Situation eine Menge gebracht oder so. Und dann singt man das vielleicht auch mal ganz gerne mit. So, ne? Aber es ist halt auch schon schön. Also es gibt halt immer so eine Stelle bei uns auf Konzerten, so bei Everyday is like Monday, irgendwie so, um ihren Namen nicht zu vergessen. Das ist halt immer ganz nett, wenn dann plötzlich der ganze Saal irgendwie mitgrölt. Das ist schon ganz schön.
Weggeht. funktioniert noch. Und weißt du was, der spricht jetzt laut, allein zu Hause rum, mit Musik an. Und keiner fragt ihn heute mehr, was das neue Tattoo soll. Aber ich sag's dir, um ihren Namen nicht zu vergessen, um ihren Namen nicht zu vergessen, um einzutreiben, was ihm gehört, um auszutreiben, was ihn stört, um endlich mal jemand zu sein.
Überhaupt der Anspruch her, alles in Deutsch zu machen? Ich meine, okay, für diese Sendung eine Selbstverständlichkeit, aber für die Bands ja nicht zwingend. Ich habe früher, meine ersten Bands waren auch englischsprachige Bands. Wie war das bei euch? Immer nur deutschsprachig?
Also genau so eigentlich. Ich habe in der alten Band, die ich mit Jan früher hatte, erst auf Englisch gesungen, weil man das so gemacht hat. Das war irgendwie logisch. Und dann habe ich irgendwann gefunden, dass es nicht viel Sinn macht, in einer Fremdsprache zu singen. Also ich habe, das war einfacher.
Wann denn jetzt? Jetzt schon vor Düsenjäger oder mit Düsenjäger?
Wir hatten in der Band davor, Gaijin hieß die, die letzten Songs waren auf Deutsch dann. Weil ich nicht mehr eingesehen habe, warum ich in einer anderen Sprache singen soll, in der ich mich gar nicht so gut ausdrücken kann wie in meiner Muttersprache einfach.
Ja.
Das war so ganz pragmatisch letztendlich. So, ich kann besser formulieren, was ich meine, in meiner eigenen Sprache halt.
Kommt das auch ein Stück weit aus einer Punk-Sozialisation, dass man sagt, ich muss, seid ihr Punks? Ich meine, ihr seht jetzt nicht besonders punkisch aus. Ich ja auch nicht. Also von daher, aber habt ihr da irgendwie so einen Verknüpfungspunkte?
Ja klar, also wir kommen alle aus dem Punk. Ich meine, brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren, dass Punk nichts mit dem Aussehen zu tun hat. Da scheiden sich die Geister. Für den einen ist Punk halt Iro und Nieten und Stachelkopf. Für die anderen ist Punk halt irgendwas, ist Punk eine Herzensangelegenheit, keine Ahnung, oder eine Ideologie oder wie auch immer. Und ich glaube, für mich geht es eher darum, irgendwie zu leben oder wie man lebt. Und da passt vielleicht Punk irgendwie eher als Bankkaufmann oder Punkkaufmann. das Ding ist halt, wir kommen aus dem Punk, also klar. Und ja. Es gibt natürlich auch bei uns eine große Deutsch-Punk-Vergangenheit. Also jeder von uns hat sicherlich Slime, Toxoplasma, Razzia und KSZ im Schrank. Und sicherlich, klar, da wurde Deutsch gesungen und ist halt immer so eine Sache, was ist es halt? Ist es Deutschpunk, ist es deutschsprachiger Punk, ist es Punk mit deutschen Texten, keine Ahnung, ist mir auch Latte. Aber die Vergangenheit haben wir natürlich auch. und nicht nur die Vergangenheit. Ich lege auch heute noch gerne Blut und Eisen oder Toxoplasma auf.
Ja, okay. Was sagst du zum Comeback von Toxoplasma? Oder viel schlimmer, das Comeback von Slime?
Keine Ahnung, also ich habe gehört, Toxoplasma sollten sehr gut sein oder sind sehr gut gewesen bei irgendwelchen Konzerten. Ich hatte aufgrund dessen sogar überlegt, die auch mal zu veranstalten, bin ich auch irgendwie noch interessiert. Ich habe Slime letztens gesehen hier in Osnabrück, es war sehr befremdlich. Ich sag mal so, alte Männer wurden unterhalten. Teilweise war es befremdlich, teilweise war es peinlich, teilweise war es geil.
Aha. Okay.
Komische Geschichte irgendwie. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich sie mir angeguckt habe. Für mich sind sie immer noch wichtig und werden auch wichtig bleiben, unabhängig davon, was wir heute machen.
Was hatte ich mir denn noch so aufgeschrieben hier? Ein herrliches Zitat, leider ist er nicht da, von eurem zweiten Gitarristen, von Jan. Aber ich finde, so peinlich das auch auf der einen Seite ist irgendwie, beziehungsweise, ach, vielleicht ist es ja gar nicht peinlich, weil vielleicht ist es ja gar kein Zitat, weil vielleicht ist es ja wieder falsch recherchiert. Moment.
Werden wir gleich sehen.
Jan hat gesagt, unser Zeug ist nicht massenkompatibel, wir sind zu alt, zu dick und haben zu wenig Haare auf dem Kopf. Stimmt das? Ja, wart ihr dabei? Hat er das gesagt?
Das hat er gesagt, ja.
Okay. Wäre Jan jetzt hier, wäre meine Frage, wo er denn die ganzen Haare hat, wenn nicht auf dem Kopf. Aber gut, okay, spare ich mir dann. Wahrscheinlich gibt es da...
Er hat keinen Haar auf dem Kopf, das ist ja das...
Ja, ich... Ja, er hat eine ähnliche Frisur wie ich, ne?
Genau.
Ja gut, ansonsten fiel mir noch auf, ihr habt T-Shirts, ihr habt Jutebeutel, Aufnäher. Ist das eine profitable Einnahmequelle?
Nein,
ne? Das sind doch Kleinstauflagen alles, ne?
Das sind Kleinstauflagen, dementsprechend teuer im Einkauf, und es geht nicht darum, irgendwie da Profit zu haben, sondern es gibt einfach die Nachfrage. Es macht natürlich auch Spaß zu haben, aber ich glaube, unsere Shirts, die Fairtrade sind, die kaufen wir echt teuer ein, und wir haben da quasi, was weiß ich, 2-3 Euro dran, das war's. Und da kann man nicht wirklich von Profit reden. Das steht auch nicht im Vordergrund, es steht einfach im Vordergrund, irgendwie halt sowas zu machen.
Ja.
Und mehr nicht.
Aber ihr seid momentan in einer Boom-Situation, weil ich habe über, jetzt kommen wir langsam zu Grabeland, über den Grabeland-Blogspot wahrgenommen, dass, ich glaube, die LPs und 10 Inches in die zweite Auflage gegangen sind und alle released, neu gepresst wurden. Das hört sich doch für Außenstehende erstmal ganz gut an.
Das ist ja auch ganz gut.
Naja, ne, also da gehört ja auch die Gewissheit zu, wir werden die auch quitt, früher oder später.
Ja, ja? Wir haben beobachtet, dass die Schimmern Originalpressung auf eBay für 50 Euro angeboten wurde und auch gekauft wurde. Und das fanden wir halt sehr, sehr
das ist echt wirklich.
Ja, natürlich. Also, wir haben
krank, ey.
50 Euro für die Platte aus.
Ja.
Und haben uns dann aber auch drüber geärgert, dass die tatsächlich nicht mehr verfügbar ist. So, also man kann nicht günstiger einkaufen als zu horrenden eBay-Preisen.
Ja,
das hat ewig geärgert. Und und daraus resultierte eben diese Idee, den ganzen Quatsch einfach nochmal neu aufzulegen, damit man, also damit die Sachen verfügbar sind einfach, zum normalen Kurs, so, und nicht zu so Fantasiepreisen.
Aber der ganze Quatsch ist gut. Ihr habt da mehrere Sachen nochmal neu pressen lassen. Das ist ja dann auch direkt ein ganz anderer finanzieller Akt.
Klar, stimmt, sicherlich. Ja. Das war natürlich klar, diese Kohle muss gestemmt werden. Ich meine, du weißt, was Plattenpressungen kosten. Aber auch da muss ich dazu sagen, dass wir da irgendwie nicht den Druck hatten, von wegen das so und so schnell loszuwerden, sondern irgendwie, klar, wusste man schon, man wird da einiges von los. Aber es ist ja auch so, dass es uns noch länger gibt. Und wenn die Platte in 3 Jahren noch da ist, von der Pressung, dann ist er halt noch da.
Ja, klar.
Was dann ja auch gut ist.
Ja, eben.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Die Blindflug zum Beispiel, die ist zum dritten Mal nachgepresst. Man hat natürlich auch so eine gewisse Sicherheit, dass es irgendwie funktioniert. Also,
ja, klar, ja, klar.
Ich glaube, wenn wir davon ausgehen können, dass das von der Nachpressung 3 Stück nur weggehen, dann hätten wir es natürlich auch nicht gemacht.
Ja, klar, okay, logisch. Aber die Situation boomt ja momentan ganz gut. Jetzt habt ihr Dezember, glaube ich, die neue Leben, Lieben, Sterben veröffentlicht irgendwie. Ja. Und die ist jetzt schon weg. Und ist die schon ausverkauft oder darf man die noch bestellen?
Ja, die sind, ein paar sind noch da. Also wir, haben, noch da. Wir haben 1000 Stück gemacht, ein paar sind noch da.
Für die Hörer von Punkrockers Radio, ihr seid inzwischen, beziehungsweise klärt mich da mal genau auf, habe ich ja eben schon mal angedeutet, früher hieß das Kind von Rosi und Chris Kindspech Records und inzwischen heißt es Grabeland Records. Was hat es denn damit auf sich? Warum ist man nicht bei dem ersten Begriff geblieben?
Naja, also Kindspech war ja kein Düsenjäger-typisches Ding, der hat ja auch noch mehr gemacht, oder die haben ja auch noch mehr gemacht. Wir waren ja zwischendurch, haben ja bei My Ruin was rausgebracht, wir haben bei Go-Kart Record Europe was rausgebracht, wir haben bei Twisted Chords was rausgebracht und genau. Haben dann nach dem, ja genau, und dann haben wir ja noch die Split-Single mit Captain Planet rausgebracht, das war ja so in Eigenregie.
Genau.
Da gibt es ja gar kein Label oder sowas. Und haben halt dann überlegt, wie machen wir das mit der nächsten Veröffentlichung. Es gab 3-4 Labels, die angefragt hatten, ob sie das machen können und die da, beziehungsweise die das gerne gemacht hätten. Wir haben dann irgendwann gedacht, dass die letzte Konsequenz von zumal ja halt eben von DIY irgendwie auch ist, kein Label zu haben und Platten selber zu machen. Wir haben dann dieses quasi Grabeland-Kollektiv gegründet, was halt aus der Band Rosi und Chris besteht, quasi aus 6 Leuten. Und Konzept ist halt, dass wir nur Düsenjäger-Platten beziehungsweise Seitenprojekte von Düsenjäger-Leuten auf diesem Label veröffentlichen.
Okay.
Und Okay. Das fühlt sich gut an, das funktioniert sehr gut. Und wie gesagt, in letzter Konsequenz war es halt das, was für uns irgendwie Punk, DIY und wie auch immer ist. Wir sind unsere eigene Herr, wir können machen, was wir wollen und darum geht's.
Das heißt, ihr seid gar nicht aktiv, ihr bewerbt euch nicht oder ihr versucht nicht bei irgendeinem größeren Label unterzukommen, sondern ihr belastet es auch dabei.
Genau.
Ja, haben wir auch gar keinen Bock drauf. Also wie gesagt,
ich finde das cool, ich finde das super.
Ich glaube, Düsenjäger besteht auch noch, weil einfach wir nie was erreichen wollen. Wir machen halt einfach das, was wir wollen und das funktioniert ganz gut und wir haben einfach, keiner von uns hat irgendwie das Bestreben, eine super Rockband zu werden oder so, sondern wir haben einfach Bock auf das, was Status Quo ist. Wir bewerben uns für gar nichts.
Ja, okay, richtig so. Wir zeigen mal alle den Stinkefinger, scheiß Kommerzschlampen.
Oh, Kapitalistenschweine. Genau.
Einstellt und
ja, jetzt habt ihr eine neue Platte draußen und ihr geht auch wieder auf Konzerte. Ihr seid morgen in Mönchengladbach, am Freitag, 1. März in Mönchengladbach. Und zusammen wieder mit einem nennenswerten Line-Up, nämlich Köter und Feine Sahne Fischfilet. Wie kommt das alles zustande?
Das ist ja von diesem, wie heißt der Laden, Projekt 42, glaube ich.
Ja, ja.
Die da ja so eine Partyreihe machen. Es ist so, dass wir gefragt wurden, ob wir da mitspielen. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass wir das irgendwie forciert haben oder so, sondern ich habe einfach irgendwann eine E-Mail gehabt von den Leuten, die das da machen. Die hatten halt gesagt, so hier Feine Sahne Fischfilet spielen und Köter, habt ihr Bock? Und dann haben wir zugesagt, weil das ja schon ein ganz nettes Line-Up ist. Feine Sahne funktioniert ja gerade ganz toll.
Auf jeden Fall.
Und wir haben noch nie mit denen gespielt, wir kennen die nicht. Ich habe sie mal gesehen hier in Osnabrück, aber ich habe da mega Bock drauf. Ich glaube, das wird ein ziemlich geiles Ding.
Ja gut, also es gäbe noch, glaube ich, viel. Ah ja, eine Sache wollte ich noch ganz dringend fragen, weil das hat mir überhaupt nicht eingeleuchtet. Ich weiß jetzt wohl nicht mehr genau, wo ich das mir rausgeschnappt hatte. Ich glaube, von eurem Blog. Tobi hat geschrieben zu der neuen Platte Leben, Lieben, Sterben, endlich mal ein vernünftiges Cover.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Was heißt das, Herr Neumann? Was heißt das?
Ich war, weil ich ja auch Heavy-Metal-Fan bin. Also ich finde es quasi gut und richtig, einen Schädelhaufen aufs Cover zu machen.
Okay, okay.
Das ist eigentlich alles.
So, okay.
Also ich wollte die Undercover gar nicht runtersetzen. Ich fand das einfach nur gut.
Okay, alles klar. Ja gut, ja, ich fand es ungewöhnlich. Weil, also ganz ehrlich, ich finde das Cover jetzt nicht besser oder schlechter als die anderen. Ja, also
ich war auch etwas irritiert.
Aber es ist okay. Ja gut, aber wenn das natürlich die Sache ist, dass das eigentlich so ein Heavy Metal Background ist, dann bin ich mal gespannt auf die nächste 12 Inch. Ja. Ja. Und auf euer Schriftzug, nee, wie sagt man, Tech, ne, irgendwie oder was? Da gibt's ja mannigfaltige Möglichkeiten, sich im Heavy-Metal-Bereich auszutoben. Ja gut, dann nochmal die Aufforderung an alle Hörer, kommt morgen nach Mönchengladbach im Roots, nach Blödsinn, im Projekt 42 spielen Düsenjäger, Köter und Feine Sahne Fischfilet und Düsenjäger spielen am Tag drauf, am Samstag in Duisburg auch noch im Jazz. Mit wem spielt er da?
Mit Köter.
Okay. Das scheint eine Liaison zu sein, die noch viel Dynamik in sich birgt. Ja. Ja, es gibt noch mehr Fragen. Was könnte ich noch fragen? Ach, diese Captain Planet Geschichte. Mein Gott, ich bringe ja alles durcheinander. Wie kommst du denn zu dieser Captain Planet Geschichte? Ihr kommt in diese Comeback-Situation herein und wisst, ja, wir starten jetzt wieder durch und klar, ihr wollt auch schnell was veröffentlichen, damit es in der Öffentlichkeit ist und dann macht ihr, glaube ich, zum ersten Mal in eurer Diskografie eine Split.
Ja, genau. Ja, richtig. Ja, nee, Captain Planet hatten uns halt gefragt. Also die hatten halt vor, die wollten halt auch gerne irgendwie schnell irgendwas raushauen und da ist das Splitting natürlich relativ einfach, weil man halt nur eine Seite bespielen muss. Und hatten uns halt einfach gefragt. Also Captain Planet kennen wir schon ewig. Wir haben ja auch vorher mit denen schon gespielt. Und ja, denen war es irgendwie ein Anliegen, das mit uns zu machen. Wir waren in dem Moment wohl für die erste Wahl. Und uns kam es natürlich auch gelegen, weil wir natürlich aus dem, ja, wir kamen ja quasi aus dem Nichts wieder so, hatten die alten Lieder und haben natürlich auch Bock drauf gehabt, was zu veröffentlichen. Ich meine, das spiegelt sich jetzt nicht unbedingt in der Schlagzahl unserer Veröffentlichung nieder, aber letztendlich ist ja auch das ein Grund, warum wir das machen, weil wir etwas rausbringen wollen. Und so hat sich das halt super angeboten. Leider von jeder Band nur einen Song, finde ich auch ein bisschen unglücklich, aber ist halt immer so und ich finde die Single super. Ja, so hat sich das halt ergeben.
Ja, okay. Und die kam ohne Plattenfirma, hast du viel gesagt, aber ohne Grabeland raus, ne, oder?
Genau, ja, wir haben die einfach ohne Namen. Also Captain Planet und Düsenjäger haben diese Single rausgebracht.
Ja, wie viel waren das? 200 oder was?
400.
Okay. Ja. Alle schon weg, ne? Oder?
Ja, die waren ganz schnell weg. Ich glaube, da hätten wir einige mehr machen können, aber.
Was ich natürlich super genial fand, irgendwie, ihr habt die Leben, Lieben, Sterben jetzt auch als Tape rausgebracht. Das ist wahrscheinlich auch schon längst vergriffen. Ne? Irgendwie. Wie viel gab es davon?
100 Stück.
100 Stück. Es sind noch genug da.
Also, es gibt noch welche.
So. Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, weil da gehen immer wieder gut welche von weg auf Konzerten und so, aber die gibt es in unserem, ja, online kann man die eben gar nicht bestellen und ich glaube, das
stimmt.
Ist gar nicht so, ja, es ist einfach gar nicht klar, dass es das gibt.
So, okay.
Deswegen, aber so eine Tape-Geschichte sehr schön, also ich finde, jede Band sollte das machen. Ich finde, Tape hat eine Renaissance verdient. Ich glaube schon, dass es da gerade wirklich so eine Renaissance so ein bisschen gibt. Ja. Irgendwie so jetzt, wo das Produkt CD quasi komplett wegfällt, irgendwie hat Tape nochmal wieder so einen Aufschwung. So. Ich finde es auch ganz geil. Also ich persönlich habe keine Möglichkeit mehr, ein Tape abzuspielen. Aber ich fände es ganz cool, das mal wieder zu können. Und ja ich finde es ganz gut eigentlich.
Ja.
Mein erster Tonträger, den ich je in meinem Leben gehabt habe, also Kauftonträger, war ein Tape.
Und echt?
Ja.
Deine erste Platte war ein Tape?
Meine erste Platte war ein Tape, ja.
Da gibt's ja gar nicht.
Soll ich aber sagen, welche das war?
Die drei Fragezeichen.
Ja, die ja sowieso. Die war jetzt schon so Punkrock-mäßig. Das war die Horrorshow von den Toten Hosen.
Ah so. Ja, okay, so. Ja klar. Die gab's auch als Tape, auf jeden Fall, klar.
Ja.
Hab ich auch. Verrückte Geschichte. Aber gerade die Hosen habe ich jetzt noch gelesen. Ich glaube, die hatten vor 2 Ausgaben Plastic Bomb Interview. Irgendwie, die sind ja irgendwie auf ihre Art und Weise in ihrem Major-Label-Dasein totale CD-Freaks. Ne? Wahrscheinlich, weil da die größte Gewinnspanne drin ist und die legen da gar nicht so einen Wert drauf. Die haben in ihrem Status von ihrer letzten Platte, lass uns da nicht drüber reden, ne, aber 5000 Vinyl produzieren lassen, die dann auch allein schon aufgrund der Vorbestellung weg waren und danach keine mehr nachgelegt. Das heißt, der normale Hosenfan ist ein CD-Käufer und seltsam eigentlich, ne, so im Vergleich zu unserer Szene, wo alle so Vinyl geil sind und du ja, total schief angeguckt wirst, wenn du sagst, ey, ich bringe nächstes Jahr eine CD raus.
Ich fand es mal interessant, dazu eine kleine Anekdote. Wir haben vor Jahren mal in Augsburg gespielt mit einer Band aus Augsburg, der Name ist jetzt egal. Dann habe ich den Merch von uns auf den Tisch gepackt, da steht der Bassist von der Band neben mir und ich lege gerade unsere Platten hin. Und er sagt so, boah, krass, Vinyl. Das ist ja witzig, aber wenn es keiner mehr hören kann. Das war halt auch irgendwie quasi eine Punkband und die hatte, der konnte sich nicht vorstellen, dass man Vinyl los wird. Ich glaube, das ist schon so eine spezielle Sache. Also ich glaube, es gibt kaum eine Subkultur oder eine Szene, wo so viel Vinyl über den Tisch geht wie halt Punkrock, Hardcore. Ich meine, guck dir Metal an, die Metal-Szene ist halt auch total CD gebürstet und auf Computerdatenträger oder wie auch immer. Deswegen fühle ich mich in dieser Szene auch ganz wohl, weil es einfach eine schöne Sache bin.
Auf jeden Fall. Es ist ein ganz anderes Ding, auf der Couch zu liegen, Musik zu hören und dieses Cover oder dieses Textheft oder was auch immer in der Hand zu haben und mitzulesen, ist ganz, ganz anders und viel, viel besser. Und ich ärgere mich im Nachhinein, weil Anfang der 90er oder wann war das? Ende der 80er oder was? Als CD dann wirklich die Schallplatte verdrängt hat irgendwie, bin ich auch voll auf dem CD-Trip gewesen. Mein Gott, wie doof ich damals war.
Ja gut, mein Gott, das wurde ja auch so angepriesen, ne? Als der neue Datenträger und das so. Ich habe mir dann auch CDs gekauft, aber bei einer Platte ist halt auch noch geil, das machst du auch noch ein bisschen Sport dabei beim Umdrehen und so.
Und das tut uns ja allen gut.
Ja, ich glaube auch.
Ja. Ja gut, Leute, ich freue mich auf morgen Abend auf das Konzert Mönchengladbach. Bedanke mich bei euch für dieses sehr schöne Interview.
Also wir freuen uns, dass du uns eingeladen hast und dass wir hier ein bisschen quatschen durften. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Okay, bedanke mich.
Tschüss.
www.punkrockersradio.de